Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, herzlich willkommen. Gleich geht es unter anderem um einen Berlinale-Film. Eine Doku namens Im Umkreis des Paradieses dreht sich um auch ein, ja, um eine esoterische Einwandererfamilie in Paraguay. Christoph, seine Frau Eva Simone und ihren Sohn Kai David.
Und zusammen sind wir die Lichtbotschafter.
Genau. Ich kann seit einiger Weile mit Tieren sprechen und bekomme eben durch Tiere Botschaften. Und da bekomme ich dann eben eine passende Antwort für mich oder auch für dich, für euch in dem Fall. Was ich noch kann und mir auch beigebracht wurde, unter anderem auch von den Tieren, ist eben das die Hellsichtigkeit im schwarzmagischen Bereich. Sprich, das heißt, ich kann Zugriffe auf schwarzmagische Ebene sehen und auch entfernen.
Ja, und über diese Doku spreche ich gleich mit der Regisseurin des Films. Schön, dass Sie dabei sind. Der Name Pritzker steht für eine der höchsten Auszeichnungen in der Welt der Architektur. Und nun wurde bekannt, wie stark Tom Pritzker, der Repräsentant der Stifterfamilie, mit Sexualstraftäter Epstein verbandelt war. Demnach hat sich Pritzker mit Epstein über die juristischen Dimensionen eines MeToo-Falls in der Architektur ausgetauscht und wusste offenbar von dessen sexuellen Neigungen. Von seinem Job als Vorstandsvorsitzender der Firma hinter den Hyatt Hotels ist Pritzker bereits zurückgetreten. Und wir fragen uns ja, wie geht es jetzt weiter mit dem Preis und zeigt dieser Fall eventuell auch ein systematisches Problem in der Architektur? Darüber spreche ich mit Architektin Karin Hartmann. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Hallo.
Vielleicht, um sich einmal dieser Dimension bewusst zu werden. Welchen Stellenwert hat der Pritzker-Preis auch für Sie?
Also der Pritzker-Preis ist in der Architekturwelt schon die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann und mit erheblichem Renommee verbunden neben den Preisgeldern. Das kann man so sagen. Das ist, glaube ich, schon für einen Architekten oder eine Architektin weltweit die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann.
Ich habe gelesen, dass die Auszeichnung auch die gesellschaftliche Verantwortung der Architektur im Dienste eines zivilisatorischen Ideals würdigt. Das finde ich persönlich erschreckend, denn ich habe gelesen, dass eine der Opfer von Epstein zum Sex mit dem Besitzer einer großen Hotelkette genötigt worden sei und unter Eid gab sie an, dass es Tom Pritzker war. Und Virginia Duchray nahm sich, wie wir auch schon gelesen haben, das Leben. Und in der SZ geht es ja heute auch ganz konkret um die Frage, ob dieser Preis mit dem Namen Pritzker überhaupt noch vergeben werden kann. Wie sehen Sie das?
Also ich bin der Meinung, der Preis kann in dieser Form nicht mehr vergeben werden, weil der Name jetzt sehr stark verbunden ist mit Epstein. Und wir sind ja insgesamt erst am Anfang von diesen ganzen Ermittlungen und Aufdeckungen rund um Epstein. Und ich schätze so ein, dass eine große Welle an Rücktritten geben wird und Pritzker ist jetzt vielleicht einer der ersten. Aber er wird da auch, wie viele andere, sein Erbe, das Erbe seiner Eltern eben auch diese Verbindung mit dem Preis abgeben müssen und zur Verantwortung gezogen werden und damit nicht mehr für die vitruvianischen Werte stehen können, die mit diesem Wert, mit diesem Preis verbunden sind, nämlich Festigkeit, Zweckmäßigkeit, Schönheit. Also das ist natürlich einfach nicht mehr glaubhaft vermittelbar.
Der Preis ist mit $100.000 dotiert. In wenigen Wochen wird er nun verliehen. Weiß man mehr, wie mit der Vergabe umgegangen wird oder auch in Zukunft wieder mit umgegangen werden sollte mit diesem Preis?
Ich glaube, dazu ist jetzt im Moment wahrscheinlich noch nichts bekannt. Ich würde aber dafür plädieren, dass man insgesamt hinterfragt, ob dieser Preis in der Form, wie er ja jetzt vergeben wurde, eigentlich noch zeitgemäß ist, weil er ja eben genau das auch dotiert, dieses Genie-Sein, die Autorenschaft und oft auch den Bezug auf eine einzelne Person. Dabei ist Architektur natürlich Teamarbeit, das ist ja gar keine Frage. Niemand kann alleine einen Flughafen bauen. Und insofern wäre das natürlich auch eine Chance zu überlegen, wie könnte ein neuer Preis aussehen, wie könnten etwa auch Kriterien wie Architektur als soziale Praxis viel mehr Eingang finden in so eine Preisverleihung und somit einfach auch einen neuen Fokus setzen, auch in Bezug auf die Herausforderung des Klimawandels etwa. Also diese Chance wäre auf jeden Fall da, ja, wenn es den Pritzker-Preis in der Form nicht mehr gäbe.
Und was natürlich auch pikant ist, wenn man sich die Liste der Preisträger anschaut, dann fällt auf, dass es fast nur Männer sind. In unserer Sendung Fazit, da haben Sie auch das Festival, ein bundesweites Festival zum Feminismus und Baukultur im vergangenen Sommer begleitet und besprochen. Und man fragt sich jetzt mit Blick auch auf diese Liste, alles männliche Preisträger, wie kann das eigentlich im Jahr 2026 noch sein?
Ja, also es gibt ja der Preis ist 6-mal an Frauen vergeben worden, aber erst nach 2004 und auch das einzige Mal nur an eine Solo-Preisträgerin, Azaha Hadid, die auch die erste war, 2004. Und ansonsten immer nur in Kombination mit entweder männlichen Geschäftspartnern oder einer weiblichen Partnerin. Das spiegelt natürlich insgesamt das Problem wider, was wir in vielen Branchen haben und auch in der Architektur, dass es sehr stark männlich geprägt ist. Es ist eine sehr tradierte Branche, weil sich, und das zeigt sich ja genau jetzt auch eben in diesem Fall, dort an der Spitze Macht einfach konzentriert und dann noch verbunden mit künstlerischem Tum, mit Kultur. Das ist einfach ein klarer Fall von Machtmissbrauch, der stattgefunden hat. Und insofern spiegelt diese Branche auch diese männlich gelesene Praxis von einem Umgang mit Macht auch wieder. Zumindest jetzt an dieser Spitze, ja.
Sagt Architektin Karin Hartmann, mit ihr sprach ich über den Pritzker-Preis. Wir haben uns gefragt, ob dieser, um es mal drastisch zu formulieren, tot ist, ob man ihn überhaupt noch so verleihen kann in seiner Form. Hintergrund ist Epstein und die damit verbundenen Männerbünde in der Architektur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, sehr gerne.
Im Umkreis des Paradieses ist eine Doku über Paraguays esoterische Einwanderer, aber nicht nur, wird gezeigt auf der Berlinale, auch heute in der Sektion Panorama. Und damit herzlich willkommen hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Kurz skizziert, es geht unter anderem um europäische Aussteigerinnen und Aussteiger, die hoffen auf Freiheit, Heilung, Rettung vor dem Weltuntergang. Und gleichzeitig zeigt der Film aber auch zwei einheimische Studenten in Casapa, das ist die Stadt der Zauberer und Legenden und gleichzeitig auch einer der ärmsten Gegenden des Landes. Sie suchen ihr Glück und einen magischen Vogel. Zwei Welten, wenn man so will, prallen aufeinander und wir besprechen den Film in unserem Popkulturmagazin Kompressor. Da begrüße ich die Regisseurin des Films, Julia Lokschina. Hallo und herzlich willkommen.
Guten Tag, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, Ihr Film beginnt tatsächlich so als paradiesischer Ort, vor allem auch durch die Stimmung, den blauen Himmel, die Palmen, die Vögel, die zwitschern. Es gibt sauberes Wasser. Man hat direkt so das Gefühl, das vor allem mit Blick auf den deutschen kalten Winter gerade ist das, was ich brauche, Ruhe und Freiheit. Ähnlich geht es eventuell den Siedlern dieser Kommune. Wie sind Sie auf die aufmerksam geworden?
Wir kannten im Umfeld eine Familie, die in die Siedlung gezogen ist und haben dann mit der Familie Kontakt aufgenommen und es hat uns einfach wahnsinnig interessiert, was die Menschen bewegt und motiviert, so einen doch starken Schritt zu wagen. Also was sie auch von der Gesellschaft, in der sie hier leben, sich so stark entfernt hat und entfernen lässt, dass sie alles hier aufgeben und in einen sehr, sehr fernen und ihnen dann doch unbekannten Ort gehen und was sie an diesem Ort suchen. Und das war dieses initiale Interesse. Und dann sind wir in mehreren Reisen eben vor Ort gewesen. Und dann hat sich unser Blick auch noch viel stärker geweitet.
Und wie einfach war es, in diese Gemeinschaft, die ja doch sektenähnlich scheint, reinzukommen? Also ich könnte mir vorstellen, dass die auch eher erstmal skeptisch waren, weil sie eventuell überall Verschwörungen wittern. Das erkennt man ja auch an den Themen, die sie behandeln oder von denen sie sagen, das gehört eigentlich nicht zu unserer Weltanschauung. Also sei es Covid, Krebs, Migration oder auch, ja, es geht teilweise um telepathische Fähigkeiten mit Tieren. Also wie schnell konnten Sie sich tatsächlich auch ihnen gegenüber zeigen und öffnen?
Also ja, das, danke für diese Frage, die beinhaltet sehr, sehr viele wichtige Elemente. Also zunächst einmal würde ich sagen, also sektenähnlich trifft eigentlich gar nicht zu auf das, was wir dort erlebt haben. Es gibt keinen alles dominierenden geteilten Glauben. Also es gibt sehr, diese Gemeinschaft ist auch im Inneren sehr heterogen und die Menschen glauben an sehr, sehr viele verschiedene Dinge tatsächlich. Und ich würde vielleicht sagen, es gibt vielleicht klarer ausformuliertere Feindbilder oder Dinge, von denen sie sich eben abgrenzen und die sie nicht leben wollen, aber im Einzelnen glauben sie, ja, viele verschiedene Dinge. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine auch sehr hierarchisch organisierte Gemeinschaft. Also es gibt eine Spitze, eine Siedlungsleitung, die eben darüber bestimmt, wer Zutritt hat und wer keinen Zutritt hat. Und das galt natürlich auch für uns. Und wir, das war natürlich überhaupt nicht einfach. Und wir haben sehr, sehr viel Zeit mitgebracht und sehr viel mit den Leuten vor Ort gesprochen. Und sehr offen durchgesprochen, wie wir arbeiten und was wir vorher gemacht haben und was unsere Idee ist und dass wir wirklich ein genuines Interesse haben, nachzuvollziehen, was die Menschen motiviert und was sie dazu bringt, das zu tun, was sie tun und auch nachzuvollziehen, was der Preis ist für diesen Lebensentwurf.
Die Protagonisten, über die haben wir eigentlich noch gar nicht wirklich gesprochen, sind ja eigentlich die beiden Einheimischen, die Studenten, die sozusagen die Nachbarn dieser Siedler sind. Da auch die Frage, wie haben Sie die gefunden und warum haben Sie die vor allem auch ins Zentrum Ihrer Geschichte gesetzt?
Naja, weil also der Film beschäftigt sich ja mit dieser Gegend in Paraguay, mit der Region Casapa. Und in dieser Gegend leben eben sehr unterschiedliche Menschen zusammen, die lokale Bevölkerung und eben auch die Leute, die zuwandern aus dem Westen. Und uns hat mehr und mehr dieses Zusammenleben interessiert, wie sich das strukturiert, wie die Leute, die nach Paraguay kommen und nun über ganz andere Mittel verfügen, über ganz anderes Kapital verfügen, was sie auch dahin bringen, wie sie diese Gegend auch, wie sie darauf Einfluss nehmen, wie sie die verändern und was es eben mit der lokalen Bevölkerung auch macht. Mhm. Und dann haben wir diese ganz, ganz tollen beiden jungen Leute kennengelernt und die waren sehr, sehr neugierig und sehr, sehr umtriebig und sind dann letztlich eben Protagonistinnen geworden. Mhm. Und genau, und es gab da ja auch eine kleine, ja, Liebesgeschichte oder eine romantische Geschichte, die eben auch am Anfang stand zwischen, ja, unserer paraguayischen Hauptfigur und einem jungen deutschen Siedler. Genau, ich will nicht zu viel verraten dem Film. Mhm. Aber genau, aber ich wollte, vielleicht, genau, kriegen Sie das noch zusammen. Und dann geht es natürlich aber auch noch um die Natur und um Vögel und Geister, die eben auch genauso diese Gegend bevölkern. Und auch um die Geschichte, also um die historischen Hintergründe dieser Art Bewegungen. Weil natürlich sind die Leute, die in dieser Siedlung leben, nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Man könnte vielleicht in Paraguay ein utopisches Projekt beginnen und dort versuchen, ganz, ja, also eigene Lebensentwürfe zu leben und zu verankern.
Ja, also von der Utopie zur Krise, das zeigt ja Ihre Doku auch sehr gut, wie sich die Community verändert. Das ist ja, das sagten Sie ja auch, eigentlich eine Langzeitbeobachtung, unterteilt in drei Kapitel. Somit einhergehen auch die Spannungen. Es geht um Konflikte und Geld. Aber was ich bei den Protagonisten auch nochmal sehr interessant fand, das war das eine Kapitel, in dem es um den Unterricht geht, der mit Kindern über das Thema Migration geführt wird. Und da habe ich mich gefragt, geht es Ihnen auch darum zu zeigen, dass gleichzeitig die, ja, Österreicher, Deutsche, die vor allem vor Migration nach Paraguay fliegen, ja jetzt selbst Ausländer sind und das nicht sehen oder nicht sehen wollen und sich dadurch eventuell auch abschirmen und nicht richtig integrieren?
Naja, was heißt nicht sehen wollen? Ich glaube, sie sehen, also es ist schwer natürlich für andere Leute zu sprechen und sie zu psychologisieren. Aber ich würde sagen, was wir versuchen in dem Film zu zeigen, dass es eben gegenläufige Bewegungen natürlich gibt und sehr viele junge Leute aus Paraguay sich wünschen und hoffen, das Land auch zu, also aus dem Land woanders hinzugehen, um ein besseres Leben vielleicht zu finden und führen zu wollen. Weil den Möglichkeiten so limitiert sind im Land. Also es gibt so dieses Streben nach außen und auf der anderen Seite gibt es dieses Eindringen nach innen aus eben diesen europäischen Gesellschaften und sich das anzugucken. Was bringt die Leute dazu? Also im Falle der jungen Paraguayer sind es natürlich ökonomische Nöte. Und das muss man auch sehen. Also dass das die Landschaft ist, in die diese Siedler und Siedlerinnen, ja, die Landschaft ist, in die sie hineinkommen.
Und darüber haben wir gerade eigentlich auch schon gesprochen, aber vielleicht können Sie das auch noch mal ein bisschen stärker veranschaulichen. Und zwar geht es um ja die Geschichte Paraguays, in die dieser Film auch eintaucht. Denn das Land hatte ja mit Alfredo Stroessner sogar einen deutschstämmigen Diktator und gleichzeitig ja diese Aussteiger, diese Europäer, die tatsächlich ja auch Weltverschwörer sind, zeigt das auch sozusagen ein Teil der geschichtlichen Kontinuität?
Ich würde nicht unbedingt sagen eine geschichtliche Kontinuität, aber einfach der historisch, also es gibt einen bestimmten historischen Hintergrund. Es gibt eine Geschichte der europäischen Mission in Südamerika und speziell auch in Paraguay. Es gab unterschiedliche Siedlungsprojekte, die religiös oder politisch motiviert waren. Und das hängt alles im Hintergrund, auch von so einem Projekt, wenn eben auch nicht vordergründig ausgesprochen. Und diese Geschichte prägt natürlich auch die Gegenwart der Menschen vor Ort. Die Gewalt der Diktatur, die sie über mehrere Jahrzehnte dort erlebt haben, aber auch eben der christlichen Mission im Land, das schlägt sich eben auch nieder in den Mythen und Legenden, die auch die paraguayische Bevölkerung sich erzählt. Mhm. Und in diesen Mythen kommen eben auch europäische Figuren vor und werden zu Protagonisten werden zu Figuren der lokalen Mythen auch oder der lokalen Legenden.
Im Umkreis des Paradieses, die Doku sehen Sie heute im Rahmen der Berlinale im Haus der Festspiele. Weitere Termine finden Sie auf der Seite der Berlinale unter der Sektion Panorama. Und ich sprach mit Regisseurin des Films Julia Lukschina hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Der queere Filmpreis, der Teddy Award, wird diesen Freitag im Zuge der Berlinale verliehen und somit nun schon seit 40 Jahren. Fand damals im Kreis der Community im Berliner Schwulenclub Schwutz statt. Allerdings die Presse hat sich kaum für den Preis damals interessiert. Und das, obwohl der erste Preisträger Pedro Almodóvar den Award zu einem internationalen Begriff gemacht hat. Ja, bis also auch die Berlinale den Teddy Award anerkannt hat und auch die Medien ihn ernst genommen haben, hat es Jahre gedauert. Dennoch, als erster queerer Filmpreis ist es eines der größten Festivals und der Teddy wurde als Vorbild für andere Festivals weltweit bekannt und ja, ist auch sowas wie eine Art Motor der internationalen queeren Bewegung überhaupt. Christian Berndt, über 40 Jahre Teddy.
Ich will keine Schokolade!
1997 feierte Teddy sein 10-jähriges Jubiläum. Der queere Filmpreis, der 1992 zum offiziellen Berlinale-Preis geworden war, ist inzwischen so weit etabliert, dass sich sogar der damalige Berlinale-Chef Moritz de Hadeln auf der Party sehen lässt.
Das war im SO 36, also ein legendärer Ort der Subkultur in Kreuzberg. Es war rammelvoll und ich habe ihn da reingeschoben und er kam fast nicht durch die Menge und wollte wieder umdrehen mittendrin. Und also wir haben gezogen und geschoben und seitdem war er begeistert davon.
10 Jahre vorher wäre das noch nicht denkbar gewesen, als die erste Teddy-Preisverleihung stattfand. Sie lief in den ersten Jahren noch unter dem Radar, erzählt Wieland Speck, von 1992 bis 2017 Leiter der Sektion Panorama der Berlinale. Zusammen mit dem vorherigen Panoramaleiter Manfred Salzgeber hat er als dessen Assistent 1987 den Teddy Award initiiert. Die Idee war im sogenannten Nachtcafé entstanden.
Wir haben tagsüber Berlinale gemacht und nachts im schwulen Buchladen dann auch noch Filme gezeigt und diskutiert mit den Filmemachern. Pedro Almodóvar war da auch mitten in der Nacht dabei und so. Und das war halt Aufbauarbeit.
Almodóvar war 1987 neben Gus Van Sant der erste Teddy-Preisträger. Für den spanischen Regisseur war es der internationale Durchbruch. Bis der Teddy aber auch in der deutschen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, dauerte es bis Mitte der 90er Jahre.
Die Leute haben gestaunt, weil sie gar nicht wussten, dass es das gibt. Und das ist nach ein paar Jahren dann dazu geworden, was wir als eine queere Filmszene erlebt haben. Das heißt, die Menschen weltweit haben gemerkt, hier passiert was Queeres und sind die queeren Leute aus der ganzen Welt zur Berlinale gekommen.
Zum 40-jährigen Jubiläum gibt es auf der diesjährigen Berlinale 2026 eine Panelreihe, in der es um den Einfluss des Teddys auf die weltweite queere Filmbewegung geht. Mit dabei ist der chinesische Filmemacher Popo Fan, der seit 2017 in Berlin lebt, aber weiterhin für das Pekinger Queer Film Festival kuratiert.
I've been knowing Teddy Award since film school. I already knew it.
Popo Fan kennt den Teddy Award seit der Filmschule in Peking. Er hatte zu dieser Zeit seine eigene sexuelle Identität gefunden und nach queeren Filmen gesucht. Der Teddy war dabei das Vorbild. Als Fan zum Queer Film Festival Peking kam, liefen dort oft Gewinnerfilme des Teddy Award. 2019 war er selbst in die Teddy-Jury eingeladen.
It's very hard to screen openly in the public of queer films.
In China ist es sehr schwierig, queere Filme öffentlich zu zeigen, so Fan. Nur in kleinen, nicht öffentlichen Kreisen ist es möglich. Die Repression ist seit 2017 viel härter geworden. Früher hat Fan in China Filme zu LGBTQ-Themen gedreht, die man online sehen konnte. Das verhindert heute eine Firewall. Umso wichtiger bleibt die Berlinale für das queere Filmfestival Peking. Fan schätzt dabei, dass queere Themen in allen Sektionen vorkommen.
I can smell the queer in the air.
Er kann das Queere in der Luft riechen auf der Berlinale, sagt Fan. Das unterscheidet sie von anderen Filmfestivals. Ein anderes Panel widmet sich dem Vermächtnis queeren Filmschaffens. Hier nimmt die deutsche Regisseurin Sophie Heldmann teil. Sie ist mit ihrem Panoramafilm The Education of Jane Cumming in der diesjährigen Teddy-Auswahl. Der Film erzählt von zwei Lehrerinnen, die im Jahr 1810 ein Mädcheninternat leiten. Die Großmutter einer Schülerin wirft ihnen öffentlich vor, eine sexuelle Beziehung zu haben und ihre Enkelin zu verführen. Die Geschichte beruht auf einem wahren Fall.
Das Besondere daran ist, dass das alles in einen Gerichtsfall gemündet ist. Und da sind eben diese Akten unter Verschluss gehalten worden. Und deswegen ist das wie so eine Zeitkapsel, wo man diese Leben von diesen Frauen sehr schön sehen kann. Wir wissen so wenig über das queere Leben in dieser Zeit. Und deswegen denke ich, bin ich eingeladen zum Thema Vermächtnis.
Die Lehrerinnen klagen die Großmutter der Schülerin damals wegen Rufmord an. Aus den Akten wird deutlich, dass das Gericht wissenschaftlich verhandelte, ob die Lehrerinnen eine sexuelle Beziehung geführt haben könnten.
Lesbische Liebe, diesen Ausdruck gab es ja damals nicht. Also vor der Gerichtsbarkeit gab es Männer, die konnten verurteilt werden für Sodomie. Frauen wiederum, das war nicht möglich, dass die Sex miteinander haben können. Und das bis weit ins 20. Jahrhundert rein.
Weil aber im Prozess Sex zwischen Frauen explizit thematisiert wurde, blieben die Gerichtsakten unter Verschluss. Lesbische Sexualität sollte nicht öffentlich werden. Es ist auffällig, wie viele queere Filme dieses Jahr auf der Berlinale auf historische Themen zurückgreifen. Vom Paraguay der 50er Jahre bis zur deutschen Provinz im 17. Jahrhundert. Gerade junge Filmschaffende scheinen heute in Zeiten, in denen auch im Westen queere Lebensentwürfe wieder unter Beschuss geraten, zurückzublicken. Und zu forschen, wie queere Identität unter früheren repressiven Bedingungen gelebt wurde.
Am Freitag wird der Teddy Award zum 40. Mal im Zuge der Berlinale verliehen und Christian Berndt hat uns einen Überblick verschafft. Selena Gomez, US-Sängerin und Schauspielerin, ist nämlich letztens darauf reingefallen. Unter eines ihrer Instagram-Reels hat sie einen Song gelegt von Soul-Sängerin Sienna Rose, wird auf Spotify millionenfach gehört. Sie selbst hat aber noch nie ein einziges Konzert gespielt, denn sie ist KI-generiert. Das wiederum war Selena Gomez dann offenbar peinlich, denn als klar wurde, dass Sienna Rose kein echter Mensch ist, hat sie den Song von ihrer Instagram-Seite genommen. Ja, was ist echt, was nicht? Viele Musikerinnen und Musiker treibt das um, macht das Angst. Andere sehen die künstliche Intelligenz aber auch als Chance. Und mit zwei von ihnen hat Milan Prossig gesprochen.
T3 Der Tag des Grauens für jede Musikerin und jeden Musiker. Der Tag, an dem ihr Gesang, ihre Melodien, ihre Kreativität und ihr Herzblut ersetzt werden von einer KI. Ein ferner Tag? Tell me, brother, where do we go? Raise your hand, don't look away. Das Lied im Hintergrund, Dust on the Wind, ist von der KI-Band The Velvet Sundown. Es wurde auf Spotify über 4 Millionen Mal gestreamt. Genau eine Stunde habe er gebraucht, um The Velvet Sundown zu erschaffen, schreibt Erfinder Andrew Freelon in einem Blogbeitrag. Inklusive 4 Bandmitglieder, eines kompletten Albums und passenden Social-Media-Auftritts. Auf der Musikstreaming-Plattform Deezer ist inzwischen jedes dritte Lied, das hochgeladen wird, komplett KI-generiert. Niki Bogdanov wundert das nicht.
Ich bin auch bei ziemlich vielen Supermärkten, Einkaufszentren gewesen und ich merke immer wieder, dass dort KI-Musik gespielt wird.
Bogdanov ist Musiker und Produzent. Mit seinem Projekt Birgit und die Gurke macht er Partyschlager. Dass viele seiner KollegInnen fürchten, von der KI verdrängt zu werden, kann er verstehen.
Je mehr Songs auf den Markt kommen, desto weniger bekommt man von diesem ganzen Kuchen.
Trotzdem sieht Niki Bogdanov auch Gutes darin, dass die künstliche Intelligenz angekommen ist in der Musik. In seinem kreativen Prozess nutzt er sie selbst.
Als allererstes spiele ich meine Songidee mit Klavier oder Gitarre und singe gleichzeitig. Danach lade ich das Ganze in die KI hoch und die macht mir so ein paar Arrangementvorschläge. Das kann ich so 5 bis 10 Mal wiederholen, also diese Generierung. Damit habe ich bis zu 20, 30 Versionen. Und von den Versionen wähle ich eine aus und verbessere die.
Am Ende kommen Songs raus, die aus einem Zusammenspiel von KI und Mensch entstanden sind. Auch Hani Liang benutzt KI in ihrer Arbeit. Sie ist Pianistin und Dozentin an der Hochschule für Musik und Theater München. Egal, was wir von der KI hielten, wir kämen einfach nicht um sie herum, sagt Hani Liang.
Das zu verneinen ist für mich nicht der Weg, sondern wirklich dem zu begegnen, dort Fragen zu stellen, welche Rolle, welche Chancen und Herausforderungen KI für uns als Menschen, sozusagen als Gesellschaft mit sich bringen. Und dem möchte ich mich künstlerisch widmen und dort eben auch Räume schaffen, das zu reflektieren.
Die Angst vieler anderer in ihrer Branche könne sie trotzdem nachvollziehen. Immerhin werde es immer schwieriger, KI-generierte von Menschen gemachter Musik zu unterscheiden. Mit ihren Studierenden diskutiere sie viel. Ganz praktisch darüber, was die KI für Menschen bedeutet, die von der Musik leben wollen. Und ganz allgemein, ob KIs als solche Künstlerinnen sein können. Hani Liang glaubt nicht.
Am Anfang steht immer der Mensch. Die KI kann in gewisser Hinsicht bis zu einem gewissen Grade vielleicht kreativ sein, aber sie kann es nicht ohne den menschlichen Input.
Hani Liang nennt die KI ein Tool. Die künstliche Intelligenz hat keine kreative Vision. Sie hat keine Vorstellung davon, wie die Musik, die sie produziert, einmal klingen soll. Sie arbeitet schlicht mit Wahrscheinlichkeiten. In der Musik, mit der sie gefüttert wird, erkennt sie Muster, die sie dann reproduziert.
Also, wenn du keine Ahnung vom Prompting und von der Musik hast, dann erstellst du auch qualitativ sehr schlechte Produkte,
sagt Musiker und Produzent Niki Bogdanov.
Die KI alleine generiert sehr, 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 sehr niedrige Qualität von der Komposition, von der Lyrik. Du musst immer kontrollieren. 80% aller Generationen sind Schrott.
Der Mensch hat auf absehbare Zeit einen entscheidenden Vorteil gegenüber der künstlichen Intelligenz.
Den Körper braucht man unbedingt, denn alles, was wir tun, fließt durch den Körper und es braucht eine gewisse Hingebung und Notwendigkeit, um Musik in ihrer Echtheit und Ehrlichkeit zum Klingen zu bringen.
Dazu passen die ironischen Kommentare unter dem YouTube-Video vom Velvet Sundown-Song Dust on the Wind. Ein User schreibt, der Song bringe ein ganzes Terabyte an Erinnerungen zurück. Ein anderer, dass sein Kühlschrank angefangen habe, Eiswürfel zu weinen, als er den Song gehört hat. Wenn man richtig zuhört, klingt KI-generierte Musik wie die von The Velvet Sundown schnell vorhersehbar.
die Texte einfallslos bis wirr.
Brandenburger Bürger, Gurken, alle Bürger brüllen Gurken, Bassbox baut die Dose, Shepard, Birgit droppt den Bunker, Stepper. Burger, Gurken
aus dem Sowas taugt höchstens zur Hintergrundbeschallung. Da rückt der Tag des Grauens, an dem MusikerInnen von KIs verdrängt werden, in weite Ferne.
Ein, ja, hoffnungsvoller Ausblick, warum KI vielleicht doch keine Gefahr für MusikerInnen ist. Eine Einordnung von Milan Prossig war das.